versuche immer eine Identifikation mit mir selbst dazu finden.
Spots, also wir sehen ihn sozusagen in einzelnen, kurz herausgefilterten Momenten.
Ich kann nur das verkörpern auf der Bühne, was auch mit mir zu tun hat.
Viele verschiedene Formen des Liebens oder des Lebens einer Liebe.
Ich hoffe, dass sich vielleicht doch manche Zuschauer da auch irgendwie wiederfinden, ja. Weil ich glaube, ich dachte mir, die slawischen Sprachen, die sind ja doch recht eng beieinander, aber da habe ich mich geirrt, also als Tschechin. Aber ja, das war für mich eine komplett neue Sprache.
Da, muss ich wieder sagen, finde ich diese Oper so unfassbar lebensnah, weil sie eben, es ist einfach verdammt gut abgeschaut. Es ist einfach wirklich so passiert.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, ich begrüße Sie. Mein Name ist Verena Gruber und ich habe heute die Regisseurin Eva-Maria Höckmeier und die Sopranistin Marie Smolka zum Gespräch eingeladen. Wir sprechen heute über die Oper Eugen Onegin von Peter Ilitsch Tschaikowski. Schön, dass ihr beide da seid. Danke fürs Kommen.
Danke. Danke, Verena.
Ich stelle euch kurz vor. Einige unter Ihnen kennen Sie vielleicht noch aus der vergangenen Spielzeit. Eva-Maria Höckmeier war hier im Haus als Regisseurin für De Simplicius Simplicius Jugend. Sie ist eine der wichtigsten Regisseurinnen ihrer Generation und für ihre Inszenierungen mit vielen Preisen ausgezeichnet. Und Marie Smolka gehört seit der letzten Spielzeit zum festen Mitglied des Musiktheaterensembles. Sie war zu sehen als Simplicius, aber auch in vielen anderen Opern hier am Haus, La Bohème Nozze di Figaro. Sie ist in der Tschechischen Republik geboren und als Kind nach Deutschland gekommen. Sie hat zuerst Pharmakologie studiert und sich dann für die Musik entschieden, mit der sie jetzt sehr erfolgreich ist. Eva-Maria, Eugen Onegin enthält viele Geschichten. Es ist eine Oper, sie spielt fernab der Stadt, eingeschlossen in ein ländliches Szenario in Russland. Die Figuren kreisen auswegslos um ihren Alltag, beziehen sich aufeinander. Welche Geschichte wird hier denn erzählt?
Also ich finde, das Besondere an Eugen Onegin ist, es ist, wenn man so möchte, eine Liebesgeschichte. Es gibt sozusagen ein zentrales Paar an dem Abend, das ist Tatjana und eben Onegin. Es gibt aber gleichzeitig sehr viele Liebesgeschichten oder man könnte auch sagen, viele verschiedene Formen des Liebens oder des Lebens einer Liebe werden uns vorgestellt. Insofern ist es eine untypische Oper, weil es nicht so darum geht, man formuliert eine Geschichte von A bis Z sozusagen aus, sondern es geht darum, im Gegenteil, kleine, kurze Momentaufnahmen aus dem Leben von Menschen zu zeigen, über größere gespannte Zeiträume und fast wie im Film eine Situation herauszuzoomen und dort innezuhalten, weiter zu blättern und diese Figur plötzlich an einem ganz anderen Zeitpunkt wieder aufzusuchen. Was eine sehr, sehr moderne Technik des Erzählens ist, was ich unheimlich faszinierend finde für die Tschaikowski-Zeit.
Also kein durchgängiger Bogen, sondern Brüche, Schnitte,
genau.
Montagetechnik.
Richtig, genau. Ganz absichtsvoll, er nennt das ja auch nicht Oper, er nennt das ja lyrische Szenen. Ganz absichtsvoll führt uns Tschaikowski, finde fast wie in einer literarischen Erzählform, besonders nah an die Figuren heran, weil er nicht die groß formulierten, fertigen Emotionen uns vorführen möchte, sondern das, was wirklich lebensnah ist, diese feinen Empfindungen, die gerade im Entstehen sind, wo man der Empfindung nachhallt, sie nachempfindet, darüber nachdenkt. Also diese ganzen feinen Prozesse, die in uns ablaufen als Menschen, die fängt er ein.
Das bedeutet auch für das Publikum, dass es aufgefordert ist zum selber Nachdenken, zum selber Weiterspinnen, zum Reflektieren. Also es ist nichts Fixfertiges.
Ja, genau. Also im besten Sinne, wie ein toller Roman, finde ich, lädt diese Geschichte ein, den Zuschauer sich selber, glaube ich, wiederzuerkennen an ganz vielen Momenten seines Lebens, weil das Besondere auch an dieser Oper ist, dass sie uns über dieses doch reichhaltige Personal über viele Generationen Menschen vorführt. Und wir alle, das finde ich so wahnsinnig berührend, können uns, glaube ich, in jedem Lebensalter erkennen, auch wenn wir es vielleicht noch nicht erreicht haben. Also man spürt sozusagen diesen großen Kreislauf des Lebens und kann da eintauchen.
Die große Figur ist Tatjana. Marie, du spielst sie, du singst sie. Was ist das für eine Figur? Wie hast du dich ihr angenähert? Auch in ihr spielt sich ja eine ganze Generation eines Frauendaseins ab oder von der jungen Tatjana dann zur reiferen. Also das, was du gerade erklärt hast, Eva-Maria, ist ja auch in der einzelnen Figur der Tatjana enthalten. Wie hast du dich dieser Figur angenähert?
Mit mir selbst. Ich versuche immer, eine Identifikation mit mir selbst dazu finden. Und es war tatsächlich eine kleine Zeitreise für mich. Wie ging es mir als Jugendliche eigentlich schon viel früher? Wie war das, als ich mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen bin und sich da einfach an einer neuen Kultur zurechtzufinden? Wie wird man aufgenommen? Also weil ja auch die Gesellschaft bei Eugen Onegin eine wahnsinnige Rolle spielt. Und da, wie wirkt man, also als Kind auch, dabei habe ich viele Gedanken drüber gehabt, wie wirke ich jetzt auf Menschen, auch wenn ich die Sprache nicht sprechen kann, wenn ich sie jetzt gerade noch lerne, wie kommuniziere ich? Und das hinterlässt natürlich bei dem Gegenüber auch ein Bild. Und dann war ich eben die Träumerische, die Schüchterne, natürlich, weil ich vieles beobachtet habe. Und ich finde, dass Tatjana auch, ich glaube, bis in ihrem hohen Alter diese Beobachtungsgabe hat. Aber ich habe versucht, sie mit der Marie zu verknüpfen, weil, ja, ich kann nur das verkörpern auf der Bühne, was auch mit mir zu tun hat. Und da fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten und am authentischsten. Nicht zu berühren, aber um, wie Eva Maria schon gesagt hat, zu zeigen, dass eigentlich jeder Mensch ein Stück davon auch vielleicht mal erlebt hat oder mit sich trägt. Erinnerungen, Gedanken, Traumata. Ja, das war so meine Herangehensweise.
Neben der Tatjana gibt es ja noch viele weitere wichtige Figuren, unter anderem Eugen Onegin, dieser anfangs zynische Mann, der auch mit seiner eigenen Leidenschaft irgendwie zurechtkommen muss. Eva Maria, wie hast du diese Figuren, die es sonst noch gibt, gezeichnet? Du bist ja auch bekannt dafür, für deine emotionale und auch analytische Erzählhaltung. Du gehst ja sehr stark immer auch von dieser Innenansicht der Figur aus und ihrer Wirkung.
Ja, es ist in der Tat ganz speziell bei Tschaikowski, weil er vielen Figuren gar nicht so viel Raum lässt, sich so groß zu entfalten. Also es gibt ja drei Frauengenerationen in dem Stück. Es gibt die Filipjewna, die Amme, es gibt die Larina, die Mutter, die Verwitwete, es gibt die zwei Töchter, Olga, Tatjana. Dann gibt es diese Jungen, der Lenski, der Verlobte von Olga und den neu dazugekommenen Freund, der jetzt zu Gast kommt, eben Onegin, den wir als jungen Mann kennenlernen. Und der von diesen Figuren derjenige ist, den wir dann sozusagen wieder im Kreislauf von mehreren Jahren dann wieder begegnen und der sich dann stark verändert hat. Bei den anderen Figuren finde ich das immer sehr herausfordernd, auch für die Darstellerinnen, sozusagen auf den Punkt, ihr Porträt ihrer Figur sozusagen abzuliefern. Weil sie haben manchmal wirklich nur eine Nummer sozusagen Zeit oder vielleicht zwei, um eine Essenz, ein Gefühl, einen Geschmack dieses Charakters oder dessen, was er archetypisch vielleicht sogar in so einem gesellschaftlichen Gesamtkosmos verkörpert, zu hinterlassen. Und das finde ich toll, wenn es gelingt und es ist eine Herausforderung. Und Onegin hat tatsächlich einen Bogen, aber auch bei ihm, eigentlich wie bei allen Figuren, sehen wir immer, was ich schon sagte, mit dieser Montagetechnik, Spots. Also wir sehen ihn sozusagen in einzelnen, kurz herausgefilterten Momenten. Auch das ist ja eine Herausforderung, wirklich auch da immer emotional direkt auf den Punkt zu kommen. Und wir haben sozusagen das, was ihn so verändert hat, das wissen wir nicht, also das haben wir nicht miterlebt. Er kommt nach mehreren Jahren zurück in die Gesellschaft in Petersburg und beschreibt uns nur ganz kurz in einem kleinen Monolog sozusagen, dass ihn der Tod seines Freundes Lenski wirklich wie ein blutiger Schatten sozusagen verfolgt, dass er innerlich nicht zur Ruhe kommt, dass alles, was er versucht und zu unternehmen, ihm keine Freude schenkt und er eigentlich sehr einsam wieder in seiner Heimat landet, um dann wieder auf Tatjana zu treffen.
Der literarische Ansatz ist sehr wichtig. Ihr habt in der Vorbereitung euch viel auch mit Literatur beschäftigt.
Also ich meine, es basiert ja eben auf Puschkins Vers-Epos und das war natürlich so die allererste Lesart. Und da muss ich sagen, das ist so faszinierend, weil bei Puschkin hat es so einen ganz ironischen Geschmack und hat eine starke Außenperspektive. Und umso faszinierender finde ich dann, was sozusagen Tschaikowski aus diesem Stoff gemacht hat, wenn man so deutlich versteht, wie er sich das identifikatorisch an sich rangezogen hat. Diesen Sprung kapiert man eigentlich erst, wenn man vorher sozusagen den Puschkin gelesen hat. Nicht nur, welche Auswahl er getroffen hat, sondern eben wie tief er in diese Figuren reingegangen ist, für meinen Geschmack viel tiefer, als wir sie beim Vers-Epos erleben können und welchen, also wie er wirklich diesen emotionalen Kosmos von denen da wirklich aufmacht und ausdehnt. Also insofern war Puschkin sehr wichtig. Mich hat eben so fasziniert, weil ich finde, dass Tschaikowski eben so eine Art literarische Art des Erzählens hat, auch noch mehr sozusagen über Literatur nachzudenken von Frauen vor allem. Ich habe ja erwähnt, wir haben diese drei Generationen Frauen, damit beginnt die Oper. Wir werden gewisserweise in eine Art von Generationenkreislauf direkt eingeladen zu Beginn des Stücks, wo es eigentlich fast unmerklich in einem Ensemble schon um eigentlich den zentralen Konflikt, könnte man sagen, des Stücks geht. Nämlich auf der einen Seite Vernunftheirat, auf der anderen Seite Abenteuer, ein idealisierter Traum, den die jungen Mädchen sozusagen spinnen. Sie singen eigentlich ein Lied, was ich auch bezeichnend finde. Es sind immer die Dinge, die von außen kommen. Dinge, die wir vielleicht uns nicht selber aktiv ausdenken, die was mit der Kultur zu tun haben, mit dem, wie wir erzogen werden und so weiter. Und vorne erzählt uns Larine aus ihrem Leben und erzählt plötzlich, sie hatte auch eine große Liebe, die sie nicht leben konnte, sondern sie hat sich oder sie musste sich für diese Vernunftheirat entscheiden. Und dann ist das schöne, interessante Resümee. Sie sagt, Gewöhnung ist ein Ersatz, ein schöner Ersatz für das Glück. Und somit hat man da eigentlich diesen ganzen Kosmos schon aufgespannt. Und das fand ich interessant zu überlegen, auch da natürlich die Musik und teilweise auch die Konflikte der Tschaikowski-Oper historisch konnotiert sind, in Vergleich zu setzen mit vielen Autobiografien von Frauen, wo ich immer überrascht bin, selbst wenn es noch gar nicht so lange her ist, wie viel von bestimmten kulturellen Restriktionen doch einfach in diesen Biografien immer drin stecken. Und das wollten wir unbedingt an dem Abend zum Vorschein holen.
Marie, braucht es auch viel Wissen zu diesen literarischen Vorlagen, zur Historie, zum kulturellen Kontext, um eine Figur wirklich darzustellen, zu verkörpern, zu verstehen?
Ich nehme mal einen Punkt raus, und zwar jetzt die Gesellschaft oder die, quasi die Stadt oder die, ja, ich finde, dass St. Petersburg einfach einen ganz eigenen Vibe hatte. Und ich habe dann überlegt, wie das bei uns in Tschechien war. Natürlich wütete der Kommunismus, aber jetzt nochmal, um aufs Land zurückzugehen, bei meinen Großeltern zum Beispiel, es wurde doch ein großer Fokus immer auf Familien gelegt und wie man sich zu verhalten hat und wie man sich in der Öffentlichkeit gibt. Und das habe ich dann doch auch mit reingenommen, also vor allem in den Chorszenen, die wir haben, wo einfach ein 50-Mann-Chor hinter einem ist und mit dem Finger auf einen zeigt, das macht was. Man ist auf einmal nackt und man ist auf einmal blank und ist so ausgeliefert. Und ja, das sind so Nuancen, die man da mit reinbringt, die das natürlich auch eine Figur dann füttern, ja. Was ich als Jugendliche auch viel gelesen habe, ist Emily Brontë und Jane Austen. Und das waren so Bücher, die ich mir doch herangeholt habe, weil das sind ja auch doch weibliche Figuren und vor allem Jane Austen, die oder Brontë ja auch, die wahnsinnig kämpfen und in Wort und Schrift einfach diese Freiheit kriegen, auf einmal auf ein weißes Blatt einfach ihr Innerstes hinzulegen oder zu bringen, und dass es die einzige Form war, für eine Frau sich auszudrücken und vielleicht auch in einem gewissen geschützten Raum zu sein. Das fand ich sehr wichtig irgendwie auch für die Rolle der Tatjana und auch für die Briefszene, wie sie da auf einmal Worte findet, die sie vielleicht nie sich gewagt hat auszusprechen, und diese Freiheit zu haben, ist natürlich riesig groß. Und ich finde, da hat auch dieser Raum, den wir jetzt haben in der Briefszene, ist einfach riesig und endlos lang und geht in diese Tiefe. Und man hat das Gefühl, dass Tatjana in dem Moment wirklich atmet, ja. Und sie atmet und saugt die Worte aus und gibt sie aber auch wieder frei. Und da musste ich eben an einen Jane Austen und Brontë denken, wo auch die Frauen kämpfen, und aber auch im positiven Sinne.
An dieser Stelle haben wir jetzt einen musikalischen Ausschnitt aus der Oper. Da hören wir jetzt kurz hinein.
Oh, my God.
diese Briefszene für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht kurz eine Erklärung. Es ist ein Briefmonolog, der ein Schlüsselmoment in der Oper ist. Was passiert da?
Sie begegnet Onegin zum allerersten Mal und sie findet im ersten Moment keine Worte mit ihm. Also da ist sie wie eingeschlossen oder wie gelähmt. Und dann ist sie in ihrem eigenen Zimmer, also so wird das immer gemacht, oder in ihrem eigenen Raum. Und ja, es sprudelt aus ihr raus wie ein Vulkan. Sie wird von Gefühlen übermannt. Sie findet auf einmal neue Worte für das, was sie gerade erlebt und schreibt es auf und hofft damit irgendwie zur Ruhe zu kommen und das zu deckeln. Aber wie es halt eben ist, man schreibt sich nicht fest, aber man schreibt sich so in so einer Rage, dass natürlich die Gefühle komplett übermannt sind. Und das wird in dieser 11-Minuten-Szene ganz deutlich. Da nimmt sie eine enorme Entwicklung und eine Reife auch. Ich hoffe, dass sich vielleicht doch manche Zuschauer da auch irgendwie wiederfinden, ja? Weil ich glaube, jeder hat mal einen Brief geschrieben und es vielleicht flucht, dass er es gemacht hat. Aber ja.
An dieser Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass wir eine Frauenfigur haben, eine alte Frau, die du, Eva Maria, mit in diese Inszenierung genommen hast. Es ist die Schauspielerin Eleonore Pürcher, die ja auch in der Briefszene und mit diesen Blättern dann ganz eine wichtige Rolle spielt und immer irgendwie präsent ist.
Ja, genau. Ja, wir wollten gerne Eleonore als Figur dazufügen, weil mir so wichtig erschien, einfach eine Frau von heute zu haben, aber gleichzeitig eine Frau von heute zu haben mit einem ganz großen Erfahrungshorizont und die auf eigentlich alle Stationen sozusagen zurückblicken kann, die wir in diesem Kreislauf des Lebens in diesem Stück sozusagen erfahren und eben zu spüren, wie sie brennt. Also wir stellen uns vor, dass sie wirklich eine Nachfahrin ist von Tatjana und diesen Brief hütet wie ein Schatz und wirklich darauf brennt und das irgendwie sich nicht in Ruhe lässt, diese Frage, wie viel meiner Ahnen und wie viel von diesem vorher gelebten Leben steckt eigentlich in meinem? Wiederholen sich bestimmte Dinge in meinem Leben? Wie frei oder unfrei bin ich vielleicht in bestimmten Aspekten? Auch immer noch, wenn sozusagen der gesellschaftliche Druck sich ja heute zum Glück ja fast vollständig abgebaut hat. Aber wo stecken sozusagen immer noch diese Kernen und diese strukturellen Verhärtungen? Und was eben so wahnsinnig schön ist, auch bei Eleonore zu sehen, wie in uns allen, egal welches Lebensalter wir erreicht haben, halt jeder, ich sage jetzt mal fast wie bei einem Baum, jeder Ring immer präsent ist. Also wir können jedes Gefühl immer wieder abrufen. Und das berührt mich so, wenn sie dann in der Briefszene dabei ist oder die Momente, wo sie selber wieder genau diesen Moment des Jungseins, dieser Naivität, vielleicht dieses ganz besondere Moment, das nochmal nachvollzieht, wenn man noch nicht enttäuscht wurde, wenn man noch nicht gestürzt ist, sozusagen. Das ist wahnsinnig toll, in dieser Spannung zu erleben.
Also es gibt sehr viel Identifikationsmöglichkeiten für alle Generationen und
absolut.
Ein Wiederfinden, eben ein großer Respekt vor jugendlicher, stürmischer, romantischer, tief dramatischer Liebe bis hin zur betagten Frau, die zurückblickt und diese Formen der Liebe wohl alle kennengelernt hat. Und je nachdem, wo wir in unserem eigenen Leben stehen, können wir immer wieder einhacken. Und also es gibt sehr viel Identifikationsmöglichkeit. Könnte man sagen, Eugen Onegin ist vielleicht die russische Oper schlechthin?
Ach, das würden bestimmt viele so sagen, ja. Ach, ich finde Pik Dam aber auch eine russische Oper schlechthin. Ja, aber vielleicht kann man bei Onegin so schön davon sprechen, dass dieses Gefühl der Melancholie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, das, wie man ja so sagt, in Russland sehr gerne mit einer Art von Melancholie und so einer Art von Schwermut beantwortet wird. Und es steckt auf jeden Fall in diesem Stoff, aber auch irgendwie in dieser Musik schon sehr drin.
Ja, weil der musikalische Leiter, also der Dirigent Matthew Turgut, hat ja auch gesagt, die Seele dieser Oper ist melancholisch.
Ja. Hat sicherlich auch sehr viel damit zu tun, dass Tschaikowski zu diesem Zeitpunkt der Entstehung auch wirklich biografisch extrem in einem, kann man fast sagen, so einem Schicksalsjahr sozusagen so stand. Also sind viele Dinge auch eingestürmt. Ich finde immer so bemerkenswert, dass er geschrieben hat, dass er sich am meisten mit Tatjana identifiziert. Das finde ich irgendwie ganz, ganz wunderbar. Aber man spürt, also wie er wirklich mit jeder Faser, mit jeder dieser Figuren wirklich mitfiebert.
Das heißt, er hat vielleicht viele Spannungen einfach auch selbst erlebt.
Ja.
Also es ist auch teilweise autobiografisch, könnte man das so sagen?
Genau, deswegen sage ich ja immer mit diesem literarischen Bezug. Also ich finde es wirklich einfach wie eine Art autobiografische Skizze, nur statt in Schrift, in Noten.
Marie, du singst auf Russisch, ihr singt alle auf Russisch. Soweit ich weiß, kannst du selbst kein Russisch. Wie schwierig war denn das?
Naja, ich dachte mir, die slawischen Sprachen, die sind ja doch recht eng beieinander, aber da habe ich mich geirrt. Also als Tschechin, unsere Sprache oder die Sprachmelodie liegt einfach ganz woanders, sie ist weiter hinten. Das Russische ist viel weicher, es ist sehr vorne, also fast quasi an den vorderen Lippen dran und es singt sich auch weicher. Wenn man zum Beispiel Janacek hört, wir haben ziemlich viele Zischlaute oder Dvorak, ja, diese doch fast wie so eine Säge teilweise und das hat das Russische nicht und ja, ich habe dann doch immer ein paar Wörter, die dem Tschechischen nahe sind, die ich dann irgendwie umleiten kann. Da gibt es schon Parallelen. Aber ja, das war für mich eine komplett neue Sprache.
Wie kann man sich das vorstellen? Also du lernst das dann mit einem Sprachlehrer oder?
Genau, mit einem Sprachcoach und man trifft sich davor mehrmals und ja, wird erstmal reingeführt und auch, weil wir eben mit den Ohren und überhaupt mit unserem ganzen Instrument, beginnt ja schon im Mund, arbeiten wir Sänger, ist es so, dass wir natürlich erstmal das Gefühl aufnehmen, wo ist die Sprache. Wenn ich Russisch spreche, dann ist das nochmal was anderes, wie wenn man singt. Und das muss man eben wieder an die Technik anpassen oder gerade in welcher Passage man jetzt singt. Ist es eine Mittellage oder ist es höher? Also das ist viel Bastelei. Es hört sich nicht so romantisch an. Es ist tatsächlich viel schauen und gucken und basteln und ausprobieren. Aber ja, mit einem Sprachcoach. Natürlich Aufnahmen von Muttersprachlern sich auf vergewissern. Wie ist das jetzt in den Passagen? Wie macht es der andere Sänger?
Also du könntest jetzt ohne weiteres nach Russland reisen und dich dort ganz gut verständigen.
Das glaube ich nicht, aber vielleicht vielleicht ein paar Wörter, ja. Aber ja. Ist, vom Hören her wäre mir das schon vertrauter, ja.
Du hast mir erzählt, die Herausforderung an der Rolle war neben der Sprache jetzt gar nicht so stimmlich, sondern vor allem schauspielerisch. Kannst du das vielleicht in einem Beispiel für uns alle hier erklären? Was sind denn so große Momente oder eine große Szene, wo du als Sänger, Schauspielerin gefordert warst und bist?
Für mich beginnt, wenn eine Anfrage kommt, versuche ich das erstmal entgegenzulesen und zu gucken, hat eben die Figur, die ich da verkörpern soll, hat das was mit mir zu tun? Das ist mein allererster Schritt, also das kann ich damit was anfangen und natürlich schaut man, ist das auch singbar, tue ich mir damit nicht weh, aber es hat auch, glaube ich, damit zu tun, mit wem man sowas erarbeitet und Eva Maria kenne ich schon länger, wir haben schon doch öfters miteinander gearbeitet. Da ist die Vorbereitung, glaube ich, die, dass man einfach offen bleibt und durchsichtig bleibt und natürlich Bücher liest. Ich schaue mir zum Beispiel keine Inszenierung vorher an, weil ich da eigentlich eher unbefleckt an die Sache rangehen möchte. Aber wusste jetzt zum Beispiel mit Eva, dass wir einfach die Zeit, die Probenzeit nutzen, um an die Rolle oder an die Partie gebracht zu werden. Und ich mag es, wenn man unvoreingenommen in eine Probenarbeit startet. Und dann passiert es, ja, dann wirft man sich die Bälle zu und natürlich viel Fragen, ganz viele Fragen sich einfach stellen. Und manchmal kommen die Antworten, manchmal kommen sie erst viel später oder auch erst in den Vorstellungen, in der dritten oder in der vierten Vorstellung, weil es lebt, ja, so eine Figur lebt einfach. Und dann findet man da noch eine Farbe und hier noch einen Charakterzug oder ist teilweise in manchen Proben drin und sagt, das passt gar nicht, können wir es nochmal anders beleuchten oder in einer anderen Ebene nehmen. Also ich bin da eigentlich eher unvoreingenommen immer. Natürlich muss man die Musik kennen, was man sagt. Das ist natürlich, das ist das Gerüst, was wir haben, ja. Aber wenn man sagt, man möchte es heutig haben oder so authentisch wie möglich, dann bin ich da gerne unvoreingenommen erstmal, ja.
Eva-Maria, ich schaue dich an und sehe, wie du lächelst, während Marie spricht. Ihr seid ein eingespieltes Team, ihr könnt gut miteinander.
Ja, also das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, also wir kennen uns schon lange, wir haben schon oft miteinander gearbeitet. Und ja, ich glaube, wir haben einfach einen sehr guten Sensus, glaube ich, so dafür, den anderen wahrzunehmen. Und ich glaube, wir sprechen einfach dieselbe Sprache.
Und du weißt auch, wie sie tickt auf der Bühne?
Ja, klar, ich kenne sie inzwischen wirklich gut und ja, ich glaube, ich kann sie gut lesen. Und das macht natürlich Spaß, dann kommt man gewisserweise halt an andere Punkte, also an tiefere Punkte, auch schneller sozusagen. Das ist ein sehr, sehr emotionales, sehr, sehr schönes, sehr tiefes Arbeiten und auch gleichzeitig total effizient.
An dieser Stelle haben wir nochmal Musik für Sie, eine kurze Pause in diesem Gespräch. Marie, du hast gesagt, wenn du dich für eine Rolle entscheidest, muss sie immer irgendwie auch mit dir zu tun haben. Sie muss dich berühren, sonst kannst du sie nicht verkörpern. Kannst du Tatjana und ihre Vernunftsentscheidung verstehen?
Jetzt aus heutiger Sicht, glaube ich, haben wir Frauen viel mehr Freiheiten zu sagen, tut mir leid, ich gehe. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also früher war es eben an Konventionen gebunden oder an Nicht-Regeln, aber ich glaube, früher war es viel schwerer, weil doch vieles drangehangen hat. Ja, es war die Familie, es war der Stand. Und jetzt in unserer Zeit, es ist alles so schnelllebig und ich glaube, dass die Gesellschaft sich auch ja jetzt gerade in so einer Phase befindet. Oder ich weiß es nicht, wie es jetzt mit den jüngeren Generationen ist, aber man lässt schneller los. Und das ist eine Frage, da kann ich mich nicht entscheiden.
Eva-Maria, was ist das Zeitlose, das, wo wir alle von den Charakteren uns etwas mitnehmen können ins Heute, unabhängig davon, dass vielleicht viele von uns heute eine so Vernunftsentscheidung nicht mehr treffen würden vielleicht, weil die Gesellschaft, die Konventionen andere geworden sind.
Wobei, da muss ich eigentlich so ein bisschen widersprechen. Ich sehe das anders. Es ist absolut richtig, historisch gesehen ist es natürlich für eine zur Fürstin aufgestiegene Frau, weiß ich nicht, ob man da auch überhaupt von Entscheidung sprechen kann, der Moment einfach zu sagen, gehe und dann sozusagen wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Ich sage jetzt mal so keck, da Tschaikowski was sehr Raffiniertes macht und einfach in dem Moment aufhört, wissen wir eigentlich auch gar nicht genau, wie es weitergeht. Und das ist wahnsinnig faszinierend, weil er damit auch wieder so geschickt eine Technik anwendet, die einem so eine Oper so nah ranholt. Sie gibt uns keine Antwort. Also mich hat, glaube ich, nichts mehr gepeinigt über Monate, mir genau diese Frage zu stellen. Warum? Warum gehen sie denn auseinander? Um dann einfach nur zu sagen, ja, das ist fantastisch, das ist genial, es genau so zu machen, die Oper genau so enden zu lassen, weil das ist das, was bohrend ist. Ich glaube auch, in unserer aller Biografien. Es gibt Momente, wo wir sagen, oh, wir haben uns entschieden. Wir wissen manchmal gar nicht genau, haben wir uns denn wirklich entschieden? Wir haben etwas getan. Und manchmal sind die Gefühle, die überschlagen sich in solchen Momenten. Und dann gibt es ein Resultat. Und dann denken wir unser Leben lang darüber nach. Und ich glaube, so ein Ereignis ist das, was wir da erleben. Und davon gibt es mehrere an dem Abend. Es gibt noch so ein Ereignis, was nicht weniger dramatisch ist. Es ist diese absurde Situation, dass zwei junge Menschen, natürlich jetzt auch wieder historisch eingebettet, aber dass sie sich in einem Duell mit zwei Pistolen gegenüberstehen und einer davon nur überlebt. Und wie das Ganze passiert, ist eigentlich ähnlich absurd, weil sich auch da Gefühle überschlagen und ich glaube wirklich der Verstand erst viel später einsetzt. Und dann hat man als junger Mensch manchmal solche Situationen gibt es. Man hat sich in was hineinmanövriert, man hat Dinge ausgesprochen, man hat vor Gesellschaft um Satisfaktion gebeten. Dann steht man plötzlich da auf dem Feld und denkt sich vielleicht, oh mein Gott, hoffentlich sagt der andere, lass es uns doch einfach bleiben. Und dann überschlagen sich aber die Ereignisse und plötzlich steht man sich mit diesem Ding da gegenüber. Und ja, einer bleibt übrig. Also und da auch da, muss ich wieder sagen, finde ich diese Oper so unfassbar lebensnah, weil sie eben, es ist einfach verdammt gut abgeschaut. Es ist einfach wirklich so passiert.
Dann bleibt mir vielleicht zum Schluss noch die Frage, du hast jetzt diese Entscheidungen angesprochen, die Pflicht, sich zu entscheiden auch als Mensch und vielleicht auch die Frage, kann man nur ein Leben leben?
Oh, das ist ja jetzt spannend. Mhm. Ja, stimmt, natürlich, genau. Natürlich, wir können immer nur ein Leben leben. Das, ja, aber das ist so interessant, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich tatsächlich jetzt im Moment in dem Prozess jetzt so kurz vor oder in den Endproben, dann steckt man sozusagen so sehr drin, dass ich diese Außenperspektive, die du jetzt gerade formulierst, die habe ich jetzt gerade sozusagen gar nicht mehr. Ich stecke jetzt gerade in den vielfältigen möglichen biografischen Abzweigungen eigentlich, aber natürlich, du hast absolut recht, natürlich verweist das Stück auch darauf, dass man eigentlich nur eine Biografie hat und das ist natürlich dann auch das Bohrende, warum man ja immer wieder dann zurückkehrt an bestimmte Punkte, weil man sich denkt, hätte ich es anders entschieden, ja, was wäre gewesen, ja.
Marie, du nickst, du stimmst zu.
Ja, weil tatsächlich auch als Tatjana ist das, weil wir jetzt über die Vernunftentscheidung oder eine Entscheidung überhaupt gesprochen haben, man hat dann auch so wie einen gewissen Druck, dass man jetzt eben nur das eine Leben vielleicht hat, ja, und dass man da so viel wie möglich aufschreiben müsste, ja, so wie wenn man eigentlich selber ein Buch schreibt, dass man so viel erleben muss und das beinhaltet ja auch nochmal einen riesengroßen Druck, was zu erleben, vielleicht noch irgendwo was aufzusaugen. Deswegen bin ich da schon d'accord damit, dass das, also für mich, dass das auch ein bisschen mit Druck verbunden ist, sein Leben noch so vielfältig zu leben, wie es geht, ja, weil es eben von heute auf morgen vielleicht dann nicht mehr sein kann.
Ich danke euch sehr fürs Kommen und für das tolle, spannende Gespräch. Alles Gute der Oper, euch.
Vielen Dank.
Ihnen allen danke fürs Zuhören. Am Ton Gunter Essig und am Mikrofon Verena Gruber. Auf bald hier bei den Kantinengesprächen oder im Theater. Auf Wiederhören.